Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, ja, freut mich auch.
Stell dir mal vor, du sitzt an deinem Schreibtisch. Du hast diese eine wirklich brillante Idee für eine neue App-Funktion. Oder sagen wir ein neues Dashboard.
Der klassische Heureka-Moment?
Genau. In deinem Kopf ist das Layout glasklar, alles macht Sinn. Aber, und hier beginnt das Drama, um diese Idee jetzt greifbar zu machen, musst du ein leeres Designprogramm öffnen.
Oh ja, das weiße Blatt Papier. Ganz furchtbar.
Absolut. Und dann klickst du dir stundenlang mühsam irgendwelche Rechtecke und Textfelder zusammen. Die sehen am Ende dann doch aus wie so eine PowerPoint-Präsentation aus dem Jahr 1998.
Oder du versuchst halt deine wirren Gedanken in einem ewigen Meeting einer Designabteilung zu erklären.
Ja, und dann wartest du Tage auf den ersten Entwurf. Und jede kleine Änderung kostet wieder Zeit. Und vor allem Geld.
Richtig.
Und genau so sterben unzählige, eigentlich fantastische Ideen ab. Einfach noch bevor irgendjemand sie testen konnte. Weil dieser Flaschenhals zwischen der Idee in deinem Kopf und der visuellen Realität viel zu eng ist.
Das ist im Grunde das Kernproblem der gesamten digitalen Produktentwicklung. Dieser Sprung vom abstrakten Konzept zur Visualisierung ist extrem fragil.
Und genau da stürzen wir uns heute in unserem Deep Dive hinein. Wir nehmen einen massiven Stapel an aktuellen Analysen und Berichten auseinander, zu einem neuen System, das verspricht, diesen Flaschenhals komplett zu sprengen.
Closet Design.
Genau, Closet Design. Unser Ziel heute ist es, dass du am Ende dieser Folge wirklich verstehst, wie das Ding funktioniert, wie der Workflow aussieht und wo auch die ganz realen Grenzen liegen.
Ja, denn es geht hier nicht einfach darum, ein bisschen hübschere Bilder zu malen. Das System verändert den gesamten Workflow strukturell.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn du dieses Tool öffnest, fängst du ja eben nicht auf diesem einschüchternden weißen Blatt an, oder?
Nein, gar nicht. Die Architektur der Benutzeroberfläche selbst verrät dir eigentlich schon, wie das System denkt. Das ist logisch zweigeteilt.
Okay, wie genau?
Also auf der linken Seite hast du ein Chatfenster. Das ist quasi deine Kommandozentrale für Anweisungen.
Mhm.
Und auf der rechten Seite befindet sich eine große Arbeitsfläche, der Canvas. Hier arbeitet das KI-Modell, wir sprechen hier von Opus 4.7, und baut den Entwurf in Echtzeit vor deinen Augen auf.
Hier wird es für mich direkt interessant. Wir reden über Opus 4.7, also ein massives Sprachmodell. Warum brauchen wir für so ein bisschen Design ein derart gigantisches System?
Naja, ein klassischer Bildgenerator, der generiert ja einfach nur bunte Pixel.
Okay.
Der sieht vielleicht gut aus, aber er versteht die Logik dahinter nicht. Opus 4.7 ist multimodales Modell. Und multimodal bedeutet in der Praxis, dass die Maschine unterschiedlichste Datentypen gleichzeitig verarbeiten kann.
Also nicht nur Textprompts.
Genau. Du tippst nicht nur Text ein. Du kannst als Nutzer ein wildes Sammelsurium an Material hochladen.
Was heißt das konkret?
Zum Beispiel eine alte Excel-Tabelle mit euren Umsatzzahlen oder eine grobe Skizze, die du auf einem Block gekritzelt und abfotografiert hast. Oder sogar den reinen Code einer bestehenden Software.
Warte. Das System liest all diese Formate gleichzeitig?
Mhm.
Ich lade da also meine völlig unstrukturierte Zettelsammlung hoch und die KI macht daraus einen Sinn?
Ja, exakt. Sie übersetzt all diese Eingaben in eine gemeinsame mathematische Repräsentation.
Wahnsinn.
Sie zieht die Zahlen aus der Excel-Tabelle, erkennt die gekritzelten Pfeile auf deiner Skizze als Navigationswege und liest den Code. Und was wirklich mächtig ist, es gibt da ein Web-Capture-Tool.
Web-Capture, also ich fange Webseiten ein.
Sozusagen. Du kannst dem System einfach die URL einer echten existierenden Webseite geben. Und das zieht sich dann nicht einfach ein dummes Foto davon,
sondern
es importiert die strukturellen Elemente direkt in deinen Arbeitsbereich.
Also wenn ich jetzt den Checkout-Prozess von einem Konkurrenten extrem gut finde, gebe ich dem System den Link und es zieht sich das komplette Layout. Ist das nicht einfach digitales Klonen oder Diebstahl?
Nee, eben nicht. Es geht nicht darum, urheberrechtlich geschützte Bilder zu stehlen. Das System analysiert den sogenannten DOM-Baum der Webseite.
Den DOM-Baum, also den Code dahinter.
Genau, das HTML-Skelett unter der Oberfläche. Das Modell versteht, ah, hier ist eine Überschrift, darunter ist ein Eingabefeld, rechts ist ein Button.
Ah, okay.
Es extrahiert wirklich nur dieses strukturelle Skelett, ganz ohne die spezifischen Farben oder Logos zu übernehmen. Und auf dieses Skelett kannst du dann deine eigenen Ideen anwenden.
Da drängt sich mir aber sofort ein massives Problem aus meiner eigenen Praxis auf.
Schieß los.
Also wenn ich einen echten menschlichen Designer neu in mein Team hole, dann verbringe ich gefühlt den halben Tag damit, dem unsere Markenrichtlinien zu predigen.
Oh ja, das Corporate Design Handbuch.
Genau, ich muss dem erklären, dass unser Firmenblau diesen einen bestimmten Hexcode hat. Dass wir nur diese eine Schriftart nutzen und Knöpfe immer exakt 8 Pixel abgerundet sein müssen.
Mhm.
Wie bringe ich dieser KI denn jetzt diesen spezifischen visuellen Kontext bei? Muss ich da vor jedem Entwurf erstmal einen halben Roman in den Chat tippen?
Nein, das wäre extrem ineffizient. Der Geschwindigkeitsvorteil wäre ja sofort weg.
Eben.
Die Lösung dafür sind automatisierte Designsysteme. Und der Weg dorthin ist wirklich faszinierend. Wenn du das Tool einrichtest, bittet dich das System um Zugriff auf eure bisherigen Dateien oder, was noch besser ist, auf eure bestehende Codebasis.
Wie liest da ein Sprachmodell denn bitte ein Design aus nacktem Code? Versteht die KI, wie ein Button aussieht, nur weil sie Textzeilen liest?
Ja, absolut. Moderner Code ist ja extrem regelbasiert. Wenn das Modell eure CSS-Dateien scannt, sucht es nach statistischen Mustern.
Okay, also es erkennt Wiederholungen?
Richtig. Es bemerkt zum Beispiel, jedes Mal, wenn die Entwickler die Klasse Primary Button verwenden, setzen sie den Farbcode auf ein spezifisches Dunkelblau, fügen 8 Pixel Rand hinzu und nutzen Helvetica.
Ah, verstehe.
Das System zieht hunderte solcher Querverbindungen und baut daraus völlig eigenständig ein zentrales Designsystem. Quasi ein internes Regelwerk für eure Marke.
Das ist wirklich beeindruckend. Es zieht also die visuelle DNA der Firma direkt aus dem Maschinenraum?
Genau. Und das ändert deinen ganzen Workflow. Jedes neue Projekt, das du dann startest, nutzt automatisch diese korrekten Parameter.
Das heißt, ich tippe nur noch, baue mir ein Dashboard für diese Excel-Daten.
Exakt. Und das System greift sofort auf dieses Regelwerk zu. Die ganze Handarbeit, dieses ständige Suchen nach dem richtigen Farbton, fällt komplett weg.
Okay, fair. Wir haben jetzt also dank dieser Code-Analyse einen markenkonformen Erstentwurf auf unserem Canvas.
Mhm.
Aber der erste Wurf ist in der Realität ja nie perfekt, oder?
Selten, ja.
Wie genau greife ich da jetzt ein? Wenn ich im Chat schreiben muss, verschiebe das kleine blaue Kästchen oben links um 2 Millimeter nach unten, also sorry, da werde ich doch wahnsinnig.
Ja, das wäre ein Albtraum. Um genau das zu vermeiden, unterscheidet das System systematisch zwischen 2 Ebenen der Iterationen. Makroänderungen und Mikroänderungen.
Okay, fangen wir mit Makro an. Was bedeutet das am Bildschirm?
Makroänderungen sind konzeptionelle, große Umbauten. Die steuerst du weiterhin ganz normal über den Textchat links.
Also sowas wie, mach das alles anders?
Genau. Du sagst, das Layout ist mir zu eng, zeige mir 3 völlig unterschiedliche alternative Anordnungen. Oder du sagst, ordne das Dashboard so um, dass die wichtigsten Verkaufszahlen ganz oben stehen.
Ah, und die KI versteht das Konzept von Hierarchie.
Ja, absolut. Sie baut die Struktur dann komplett neu auf.
Gut. Und was ist mit den winzigen Details? Dem 2-Millimeter-Kästchen?
Das sind die Mikroänderungen. Und die passieren eben nicht im Chat, sondern direkt im Design selbst.
Wie greife ich da ein?
Du gehst mit der Maus auf den Canvas, klickst das entsprechende Element an und hinterlässt einen sogenannten Inline-Kommentar.
Ah, wie bei Google Docs oder so.
Genau, stell dir vor, du klebst ein digitales Post-it direkt auf den Button. Da schreibst du dann drauf, mach diesen Button etwas dezenter.
Verstehe.
Justieren. Millimetergenau und in Echtzeit.
Okay, hier muss ich aber mal reingrätschen.
Gerne.
Denn das finde ich ziemlich heikel. Wenn das System automatisch alle Vorgaben meiner Firma schluckt und mir perfekte Layouts vorsetzt, bei denen ich nur noch an kleinen Reglern drehe, verliere ich da als Nutzer nicht völlig den Blick für das große Ganze?
Das ist ein guter Punkt.
Oder? Ich meine, wenn alles immer auf Anhieb so aussieht, wie es die Firmenrichtlinien diktieren, macht das echte, radikale Innovation dann nicht völlig unmöglich? Man bewegt sich ja nur noch in den Bahnen dessen, was ohnehin schon existiert.
Da sprichst du eine sehr reale Gefahr an. Wenn du das Tool rein passiv nutzt, wirst du genau diese Uniformität bekommen. Alles sieht gleich aus.
Eben.
Der Schlüssel ist, die KI nicht als Fließband zu sehen, sondern als einen extrem belastbaren Designassistenten. Du musst aktiv steuern.
Wie mache ich das?
Du kannst der KI jederzeit explizit befehlen: Ignoriere unser internes Designsystem komplett für diesen einen Entwurf.
Ah.
Du sagst einfach: Speichere das, was wir haben, und jetzt zeig mir einen völlig radikalen neuen Ansatz, der all unsere Regeln bricht.
Ich kann also bewusst Chaos stiften.
Richtig. Und das ist etwas, was ein menschliches Team aus Zeitgründen oft da nicht leisten kann. Welches Team hat schon das Budget, für ein Meeting mal eben 5 konzeptionell völlig unterschiedliche Richtungen auszuarbeiten?
Niemand.
Genau. Die KI macht dir das in 2 Minuten. Und du kannst die Entwürfe dann nebeneinander legen und direkt vergleichen. Du kannst die KI sogar in einen kritischen Dialog zwingen.
Wie meinst du das?
Fragst sie. Ist die Informationshierarchie hier wirklich logisch für jemanden, der das Produkt noch nie gesehen hat? Oder prüfe mal den Farbkontrast auf Barrierefreiheit. Du lässt das Modell seine eigenen Entwürfe kritisieren.
Okay, das leuchtet ein. Nachdem wir nun also wissen, wie wir einen iterierten, wahlweise markenkonformen oder radikal neuen Entwurf haben, was sind die ganz konkreten Einsatzgebiete? Wo spart mir das heute Nachmittag Zeit?
Die Anwendungsfälle decken im Grunde alles ab, wo komplexe Gedanken schnell visualisiert werden müssen. Ein ganz klassisches Beispiel sind Pitch-Decks.
Okay, für Startups oder so?
Genau. Du bist im Vertrieb oder gründest ein Startup. Du hast nichts weiter als grobe Notizen und ein paar Kernargumente. Die wirfst du in den Chat und in wenigen Minuten generiert dir das System eine professionelle, durchstrukturierte Präsentation.
Was ist mit Marketingmaterialien?
Ähnlich stark. Du brauchst Landingpages für ein neues Produkt oder Assets für Social-Media-Kampagnen. Du beschreibst einfach das Ziel der Kampagne, lädst vielleicht ein paar rohe Produktfotos hoch und das System baut das passende Layout drumherum.
Das klingt wahnsinnig effizient.
Ist es auch. Aber der Bereich, in dem das Werkzeug die absolut größte Hebelwirkung hat, sind interaktive Prototypen.
Warte, interaktiv. Also wir reden hier nicht von flachen, starren Bildern?
Nein, überhaupt nicht. Du kannst aus diesen statischen Entwürfen mit ganz wenigen Befehlen voll klickbare Prototypen machen.
Echt jetzt?
Ja. Das System baut im Hintergrund funktionierende Slider ein. Es erstellt Dropdown-Menüs, die sich wirklich öffnen lassen. Formularfelder, in die du tippen kannst.
Krass. Prototyp ja aus dem System heraus. In die echte Welt. Wie funktioniert dieser Export?
Der Export-Workflow ist sehr vielschichtig. Für klassische Aufgaben kannst du den Entwurf als Präsentation, PDF oder HTML-Datei exportieren.
Okay, Standard.
Es gibt auch Anbindungen, um das Layout direkt an Plattformen wie Canva zu übergeben, falls dein Marketingteam da den letzten Feinschliff machen will.
Mhm.
Aber das absolute Highlight, wenn wir über Softwareentwicklung sprechen, ist die nahtlose Übergabe an einen Programmieragenten namens Claude Code.
Okay, wie muss ich mir diese Brücke vorstellen? Schiebt das Design-Tool da einfach ein Bild rüber und sagt der anderen KI, hier programmier das mal nach?
Nein, es geht viel, viel tiefer. Das Design-Tool verpackt den gesamten strukturellen Aufbau, die visuellen Hierarchien, die Abstände, die Komponenten in ein maschinenlesbares Format.
Ah, also quasi einen digitalen Bauplan.
Exakt. Ein extrem präziser Bauplan. Und Claude Code nimmt diesen Bauplan und generiert daraus den echten, lauffähigen Quellcode. Es baut die funktionale App hinter der schönen Fassade.
Denk mal darüber nach, was das bedeutet. Aus einem Prozess, der normalerweise wochenlanges Hin und Her zwischen Konzept, Design und Entwicklern bedeutet,
ja,
wird plötzlich ein einziger fließender Chatverlauf. Du baust einen klickbaren Prototyp, während du noch im Meeting sitzt, und wenn du den Raum verlässt, generiert das System bereits den Code dafür.
Es ist eine fundamentale Beschleunigung. Aus Wochen werden Minuten.
Das stellt doch die komplette Arbeitsweise auf den Kopf.
Das klingt auf dem Papier alles nach nahtloser Magie. Aber wenn wir in die technischen Dokumentationen schauen, stoßen wir auf harte, systembedingte Grenzen.
Wo sind denn diese physikalischen oder technischen Limits für mich als Nutzer? Wo bricht das System zusammen?
Das größte Nadelöhr sind schlichtweg die Rechenressourcen. Wir haben vorhin über Opus 4.7 und Multimodalität gesprochen.
Ja.
Komplexe Designs und Codestrukturen zu verarbeiten, das verschlingt gigantische Mengen an Rechenkapazität. In der Fachsprache misst man das in Tokens.
Okay, Tokens.
Ein Token ist vereinfacht gesagt die kleinste Sinneinheit für die KI. Normaler Text braucht sehr wenige Tokens. Aber sobald du Bilder hochlädst, große Code-Repositories analysierst und Layout-Varianten generierst, explodiert der Tokenverbrauch.
Was heißt das in der harten Praxis? Kostet es einfach extrem viel Geld?
Es kostet vor allem Nerven. Selbst mit den teuersten Abonnements greifen bei intensiver Arbeit harte Limits.
Oh.
Nutzer berichten reihenweise von Session-Timeouts. Stell dir vor, du bist tief im kreativen Flow, lässt gerade die dritte Ansicht neu berechnen und plötzlich blockiert der Bildschirm. Limit erreicht, bitte warte ein paar Stunden.
Autsch, das zerreißt einem ja jeden Arbeitsprozess.
Definitiv.
Das ist der Hardware-Engpass. Aber wie sieht es mit der Software selbst aus? Das ist ja eine sehr junge Technologie. Gibt es da handfeste Fehler?
Durchaus. Die Software-Realität hat noch einige Bugs. Ein sehr bekanntes Problem betrifft ausgerechnet diese Inline-Kommentare, die wir vorhin so gelobt haben.
Oh nein, was passiert da?
Du klickst präzise auf 5 verschiedene Elemente, hinterlässt detaillierte Änderungswünsche, drückst auf Enter und durch Synchronisationsfehler verschwinden diese Kommentare einfach im Nirvana, bevor die KI sie überhaupt gelesen hat.
Das würde mich rasend machen.
Ja. Derzeit behelfen sich viele Nutzer damit, wichtige Anweisungen sicherheitshalber nochmal stumpf in den Textchat zu kopieren. Was das Konzept des direkten Klickens natürlich ad absurdum führt.
Absolut. Gibt es noch andere Kinderkrankheiten?
Bei der Anbindung von Codebasen. Wenn du das System auf ein riesiges, historisch gewachsenes Firmenrepositorium loslässt, kommt es zu extremen Verzögerungen. Manchmal stürzt der Browser komplett ab.
Okay, also lieber kleine Häppchen füttern.
Genau. Die Empfehlung lautet ganz klar, gib der KI nur gezielten Zugriff auf spezifische Unterverzeichnisse. Niemals auf alles auf einmal.
Verstehe. Das sind jetzt die klassischen technischen Limits einer frühen Version. Aber lass uns noch eine Ebene tiefer bohren.
Gerne.
Wie steht es um die konzeptionellen Grenzen? Nur weil mir die Software fehlerfreien Code liefert und nicht abstürzt, heißt das ja noch lange nicht, dass das Ergebnis auch wirklich gut ist.
Da triffst du den absoluten Kern der Diskussion. Hier geht es um die unabdingbare Notwendigkeit menschlicher Steuerung.
Erklär das mal genauer.
Ein KI-generiertes Interface mag technisch einwandfrei sein. Alle Buttons funktionieren, die Farben passen, nichts ruckelt. Die Maschine kann dir problemlos 20 funktionierende Eingabefelder auf einen einzigen Bildschirm klatschen.
Aber das nutzt ja niemandem.
Richtig. Erst du als Mensch, idealerweise mit Erfahrung in User Experience, siehst sofort, das ergibt kognitiv überhaupt keinen Sinn. Ein Endnutzer wird von dieser Ansicht völlig erschlagen.
Und das ist ein enorm wichtiger Gedanke für dich als Hörer. Wenn die KI mir diese ganze handwerkliche Fleißarbeit abnimmt, das Pixelschieben, das stundenlange Ausprobieren von Schriftarten, dann verschiebt sich meine Kernkompetenz im Beruf doch fundamental, oder?
Ganz genau. Du wirst vom Gestalter zum Art Director.
Meine Aufgabe verlagert sich fast vollständig auf das Kuratieren, Bewerten und Einordnen. Die KI liefert in Sekunden Quantität, aber ich muss zwingend als Wächter der Qualität fungieren.
Eine sehr präzise Zusammenfassung. Die KI hat halt kein Einfühlungsvermögen. Sie empfindet keine Frustration, wenn sie den Zurückbutton auf einem überladenen Display nicht findet.
Mhm.
Sie wendet lediglich statistisch wahrscheinliche Muster an. Die empathische, nutzerzentrierte Bewertung bleibt eine Aufgabe, die ausschließlich der Mensch übernehmen kann.
Wenn ich das vergesse und einfach alles abnicke, produziere ich zwar extrem schnell, aber ich produziere nutzlosen Output.
Exakt. Kalt und nutzlos.
Das rückt das Ganze wirklich in ein tolles Licht. Also, wenn wir das große Ganze nochmal bündeln. Wir haben uns heute angesehen, wie Claude Design als massiver Beschleuniger funktioniert. Vom Pitch-Deck bis zum Marketingmaterial.
Genau. Durch multimodale Eingaben und automatische Designsysteme vereinfacht es den Workflow extrem. Bis hin zum direkten Export in lauffähigen Code.
Aber eben mit klaren Limits, durch Tokenkosten, Bugs und der Bedingung, dass ein Mensch mit kritischem Verstand das Steuer in der Hand behält.
Absolut richtig zusammengefasst.
Eine faszinierende Technologie. Damit sind wir am Ende unseres Deep Dives angekommen. Wir hoffen, diese Einblicke haben dir geholfen, die Maschine hinter dem Hype ein bisschen besser zu verstehen.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Wir würden uns riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge des Podcasts Prompt mich mal wieder reinhörst, wenn wir komplexe Systeme für deinen Alltag entschlüsseln.
Bis zum nächsten Mal.
Bevor du dich aber jetzt ausklingst, haben wir noch einen letzten Gedanken für dich. Etwas zum Weiterdenken.
Mhm.
Stell dir eine Zukunft vor, die gar nicht mehr so weit weg ist. Eine Zukunft, in der Systeme wie dieses die Designrichtlinien aller großen Unternehmen der Welt analysiert und perfektioniert haben. Wenn die KI immer den mathematisch optimalen, aus Milliarden von Interaktionen gelernten Weg wählt, werden unsere Webseiten, unsere Apps und digitalen Produkte dann zwar hypereffizient sein, aber am Ende alle visuell vollkommen identisch aussehen.
Eine gruselige, aber spannende Vorstellung.
Wenn Perfektion der Standard wird, wie bewahren wir uns dann noch diese wunderbar menschlichen Ecken, Kanten und Überraschungen in einer völlig KI-optimierten Welt? Nimm das mal mit in einen Tag. Mach's gut und bis bald.